Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir sind wieder jetzt gerade on track, muss ich sagen, Lennart. Wir haben pünktlich eine Folge veröffentlicht.
Da gucken wir mal, wir nehmen sie zumindest pünktlich gerade auf.
Wir nehmen sie pünktlich auf. Die letzte Folge für euch kam am Montag, sie wurde Sonntagabend aufgenommen. Das heißt, bis heute Stand, wo wir aufnahmen, Donnerstag, ist jetzt auch nicht so viel passiert.
Genau.
Das waren so 3-4 Tage.
Das waren so 3-4 Tage in einer Zeit, wo im Radsport nicht super viel passiert. Ein Glück gibt es die Gravel-WM, die ansteht.
Hast du sportlich was gemacht?
Irgendwas? Ich bin gestern laufen gewesen.
Ah ja.
Dieser Kram mit dem Laufen jetzt hier in meinem Radsport-Podcast.
Wir sollen übrigens damit aufhören, hat jemand geschrieben.
Ich erzähle es noch ganz kurz. Nach dem Halbmarathon ist es tatsächlich, also ich finde es auch, passt ein bisschen zum Thema. Man hat das Gefühl, es geht einem wieder relativ gut, man ist wieder erholt. Und oftmals ist es aber speichertechnisch noch gar nicht so der Fall. Das finde ich ganz interessant. Also ich habe mich normal gefühlt, es war Mittwoch. War gestern Abend nochmal laufen, bin länger gelaufen, waren es am Ende so 15 Kilometer und habe halt gemerkt, wie mir hinten raus, ich habe ein Gel genommen, habe ein Gel abgegeben, weil jemand beim Lauf schon gesuffert hat.
Ah ja.
Und das war der Fehler, weil am Ende hat mir das Gel hinten raus gefehlt. Die letzten 2 Kilometer habe ich wieder schon gemerkt, es war schon dunkel, trotzdem habe ich auf einmal angefangen zu schwitzen wie so ein Irrer und dachte mir so, oh, ich werde so ein bisschen schummrig, bin dann hier... Hab unten vor der Tür schon den Burger bestellt und bin zum Kiosk und haben mir 4 Tafeln Schokolade gekauft. Für 10 Euro.
Wow.
Weil die keine Karte nehmen wollten unter 10 Euro.
Ja, Bruder, geht nur mit Bar jetzt. Ja gut, dann 4
Schokolade. Dann 4 Tafeln Schokolade.
Die brauche ich ja eh.
Genau.
Stark.
Also dementsprechend ist das Einzige, was ich gemacht habe sportlich und wo ich gemerkt habe, so, selbst wenn man sich im Alltag normal fühlt, die Speicher sind vielleicht auch noch gar nicht so richtig voll, weil man gar nicht...
Das geht dann schnell.
Ja. Weil man gar nicht halt genug reingeschoben hat. Das war das Einzige, was ich gemacht habe.
Das kenne ich. Ich weiß nicht, warum mein Körper so ist, aber ich bin die letzten 3 Tage nur Fahrrad gefahren, zur Arbeit und zurück. Und ich kann dir sagen, ich habe ja schon das Gefühl, auf dem Fahrrad, wenn ich zur Arbeit fahre, nach 3 Tagen nichts tun. Ich habe meine Offseason eingeleitet in der letzten Podcast-Episode. So, jetzt höre ich auf. Und kennst das Gefühl, wenn du nach einer langen Offseason dann losfährst und auch von Anfang an gefühlt Krämpfe hast und irgendwie so entleert bist? Ich bin heute Morgen schon auf dem Rad gewesen, dachte mir, ich habe schon Krämpfe auf dem, ich habe schon diese Nullspannung auf dem Muskel und dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich habe erst 3 Tage jetzt erstmal nichts gemacht. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt schon 3 Wochen Pause. Erst seit 3 Tagen. Ich glaube, ich schalte mental im Kopf auch schon direkt ab. So, Off-Season, jetzt bin ich schlecht.
Genau. Und dann traut man sich auch gar nichts mehr zu.
Nee.
Also ich würde mir zum Beispiel auch nicht zutrauen, jetzt
immer,
Sprint. Immer wenn ich dann so Radrennen sehe.
Ja.
Vor allem, weil ich jetzt nicht super viel auf dem Rad trainiert habe, denke ich mir so, boah, Alter, ich könnte hier keine Sekunde mitfahren. Und wenn ich jetzt auch an die Gravel-WM denke und auch der Pain, der dabei entsteht, ist schon krass. Bevor wir über die Gravel-WM reden, Startliste, ich finde es ganz interessant, wir können uns angucken, hat dieses Jahr ein reiner Gravel-Fahrer, eine reine Gravel-Fahrerin eine Chance?
Die Diskussion
können wir aufmachen. Es sind noch ein paar Radrennen gewesen. 1 Million italienische Herbstklassiker, die man schwer voneinander unterscheiden kann. Heute der Sieg von Isaac Del Toro bei Gran Piemonte. Der hat in Italien wirklich im September, Oktober eine krasse Quote. Der hat in Summe 3 italienische Eintagesrennen gewonnen. Das ist schon heftig, finde ich.
Ja.
Ganz schlecht war er beim Memorial Marco Pantani, da ist er nur 31. geworden und Coppa Agostoni ist er auch nur 36. geworden. Also ganz schlechte Leistung. Ansonsten hat er tatsächlich jede Menge gewonnen. Heute wieder super, super souverän, auch Giro d'Emilia. Der Anstieg hoch zu, wie heißt es, San Vicenza? Was bist du da gefahren?
Du meinst das Kloster?
Ja.
San Luca,
kann sein. Da sah er auch ziemlich souverän aus, hat erstmal Pitcock fahren lassen und hat dann nochmal seinen letzten Helfer genutzt. Also
so ein Anstieg, aber auch, wenn du da weißt, du hast gute Beine und souverän, dann kannst du auch wirklich auch gut auf Auge, also du weißt genau, du kannst jederzeit wieder sammeln.
Das ist ein geiles Gefühl, ja. Du weißt genau, welche Lücke du noch zubücken kannst.
Ja.
Und das sah sehr souverän aus. Ansonsten die Woche noch Trevalle Varesine, Tadej Pogacar, Sieg souverän. Habt ihr da gesehen, es gab so eine Szene, ich weiß gar nicht, ob es da war oder bei der EM, wo die Fans ihm irgendwelche Sticker auf den Rücken kleben.
Nee, ernsthaft?
Ja, das und dann? Sah auf jeden Fall ziemlich scheiße aus. Ja, die haben einfach irgendwas auf den Rücken geklebt.
Okay.
Dann gab es auch nochmal den Aufruf, dass man bitte jetzt die Finger von den Fahrern und Fahrerinnen lassen sollte.
Nett.
Was tatsächlich wichtig ist. Was aber ganz interessant war, auch bei Trevale Varesine, zweiter Platz für Albert Wittin-Philipsen, dem erstjährigen Profifahrer von Lidl Trek, der auch in diesem Jahr Roubaix U23 gewonnen hat. Das ist eins der Rennen, wo er jetzt da im Profibereich das erste Mal gegen die so Leute wie ein Pogacar und sowas fährt und aus einem sehr, sehr hochwertigen Feld. Also er ist schon mal vorne gewesen bei der Ungarn-Rundfahrt, aber das Feld war deutlich schlechter besetzt. Er wird auf jeden Fall hier Zweiter, schlägt Alaphilippe im Sprint aus der Gruppe. Ich glaube, es waren knapp 30 Leute. Pogacar gewinnt solo. Ganz interessant zu sehen, dass der auch nochmal innerhalb der Saison einen Schritt gemacht hat.
Das war echt crazy.
Hast du das Rennen gesehen eigentlich?
Welches meinst du jetzt gerade? Das
Trevale Varesine. Nee, geil war auch, ich habe so einen Tweet gelesen irgendwo und da hat jemand gesagt, Victor Lafay ist für ihn wie so eine Comicfigur, weil an einem Tag redet er darüber aufzuhören und am anderen Tag attackiert er mit Pogacar bergauf. Und das war wirklich so, der war in der Gruppe da drin und ich dachte mir die ganze Zeit so, wer ist denn der Decathlon-Fahrer, der da mit Pogacar und Del Toro rumattackiert und andere wirklich gute Fahrer sind am Berg nicht mit. Also er hat als erstes attackiert, ja. Aber er kam mit über die Kuppe drüber.
Victor Lafay für mich echt ein Phänomen. Das ja, war absolut. Der Tourauftakt in Baskenland, war ja auch erste Etappe dieser 3-Minuten-Anstieg, wo er mitgefahren ist. Und das war, glaube ich, hast du damals irgendwie noch erzählt, 3 Minuten, das war so komplett, irgendwie
das war komplett
8, irre, Komma ja. irgendwas. Also war schon extrem schnell. Also Victor Lafay ist komplett für mich Mysterium.
Ja, für mich
bist
auch.
Bist du jetzt gut oder bist du nicht gut? Hast du Bock oder nicht? Ich weiß es nicht.
Willst du aufhören, willst du nicht? Er hat sich immer noch nicht ganz entschieden, ob er aufhören möchte. hat er gesagt in einem Interview, also ganz interessant. Genau, das Rennen war, und ansonsten haben wir, glaube ich, seit Sonntag auch gar nicht mehr so viele Rennen gehabt. Wir haben ein paar Rennen noch in China, da werden noch ein paar UCI-Punkte ausgefahren. Und wir hatten noch Binche Chimay Binche, wo Jordi Meurs gewonnen hat. Das ist auch immer so ein bisschen eklige Ankunft auf Kopfsteinpflaster. Vorher geht es so leicht hoch. Eigentlich immer ganz geil zu gucken. Jordi Meurs gewinnt das Ding. Das ist so ein typisches Ekelsprint-Ding. Also das kann der einfach richtig gut, finde ich.
Ja.
Die anderen Leute, die da vorne waren, waren auch genau solche Leute, solche Henker, so Nils Ekhoff, Christoph Laporte. Das sind nicht die Leute, die im Peak am schnellsten sind, aber die sehr eklig lange sehr schnell fahren können.
Ja, ja. Jordi Meurs auch für mich belgischer Mats Pedersen.
Ja, so ein bisschen. Ja.
Kleine Mats Pedersen. Also größer von der Performance. Größer vom Körper, ja, aber von der Performance meine ich.
Ja, genau.
So Mats Pedersen 2-3.
Finde ich auch. Also das ist tatsächlich gar keine so schlechte Beschreibung. Genau, das waren die Rennen, die wir jetzt hatten. Aber es gibt auch noch Rennen, die neu dazukommen. Da hast du mich eben schon informiert.
Yes, ich habe nämlich mir nochmal die News von ProCyclingStats näher angeschaut. Wir haben neue Rennen im kommenden Jahr, die gar nicht auch so unwichtig sind für den deutschen Sektor. Und zwar neue Punkt-2er, Punkt-1er Rennen. Was habe ich gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Rennen in der Türkei. Also im Februar und halt im August.
At Basti Marx, vielleicht können wir da den UCI-Punkt holen.
der wäre auch möglich. Der einen letzten UCI-Punkt, was ich extrem spannend finde. Halt auch ein 2-1er-Rennen, jetzt kein Pro-Race, aber 1.7. bis 3.7. Lyon-Turin.
Wie mies ist gesagt, es? Könnte echt eklig werden.
Könnte ein geiles Rennen sein, könnte auch echt schön eklig werden.
Wie viele Etappen? 3?
1.7. bis 3.7., also 3 Etappen. Und dann, es kann schon so, Etappe 1 und 2 sind auch schon bergig. Und am Ende ist halt irgendwie finale Sprint.
3 könnte die einzige Etappe sein, wo du sagst, okay, die wird einigermaßen leicht.
Ja.
Okay.
Also weil so ein Anstieg direkt am Anfang und dann rollst du Richtung Turin oder sowas. Aber das finde ich schon geiles Rennen.
Ja.
Dann 3.9. bis 6.9. die Sauerland-Rundfahrt. 2.2-Rennen. Wirklich als Rundfahrt, also 3 Etappen oder 4 Etappen, habe ich so ein bisschen schon mal gesehen. Kann sein, dass sie also eine Doppeletappe vielleicht machen. Im Sauerland. Also das, was wir dieses Jahr schon so ein bisschen 2 Etappen im Sauerland gesehen hatten bei der Deutschland-Tour. Diesmal als Rundfahrt, als 2.2-Rundfahrt. Also als auch wenig Pro-Feld dabei, aber Schon mal ein erster Anfang, schon mal ein Start. Und natürlich, Lennart, zwei neuere italienische Rennen. Am 19.09. Gran Premio del Lazio und Milan Rapallo Cronometro a Squadre. 1-2er und 1-1er.
Ja, ich habe hier schon wieder ein paar Sachen richtig schön ausgesprochen. Aber rollen Sie schon wieder die Fingernägel hoch bei einigen Einheimischen.
Zu Recht, zu Recht.
Eins von den beiden Rennen wird dann Isaac Del Toro gewinnen. Das kann ich schon mal festhalten.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, ich weiß gar nicht, 1-1er? Ah doch, 1-2er? 1-2er nicht,
aber 1-2er nicht, aber dann werden Sie, glaube ich, nicht hinfahren.
Dann ganz kurz noch ergänzend, Dwarsdoor Het Hageland ist von 1.pro auf 1.1 wieder abgestuft worden. Flèche de Sud ist von einer 2-2er Rundfahrt zu einer 2-1er Rundfahrt. Mhm. Alula Tour von 2.1 auf 2.pro hochgestuft worden. Genau wie Surf Coast Classic von 1.1 auf 1.pro. War das früher Cattle Evans?
Mhm. Nee, ist anders. Noch ein weiteres Rennen, okay, das dazugekommen ist.
Boah, zu viel Australien. Dann Pays de la Loire Tour 2-1 zu 2-Pro aufgestuft worden. Und was sage ich noch? Czech Tour ist jetzt 2-Pro statt 2-1er. Mhm. Und das war es erstmal so an besonderen Neuigkeiten.
Ich finde es ganz interessant, dadurch, dass es dieses Aufstiegssystem gibt, ja, dass solche Rennen halt attraktiver werden. Früher war es ein bisschen egaler, so wie viele UCI-Punkte es bei so einem Rennen gab. Ja, wenn das ein krasses Rennen war oder irgendwie einen Stellenwert hatte, dann sind Leute hingefahren oder Teams hingefahren, wollten es gewinnen.
Ja.
Jetzt hast du das, und das kommt halt vor allem so Rennen wie der Tour auf Langkawi zum Beispiel oder Ähnliches zugute. Jetzt fahren da halt noch jede Menge Teams hin, weil die halt alle Punkte wollen. Also Tudor ist da, Tietema ist da. Da sind einige Pro-Teams da, die halt sagen, wir brauchen noch Punkte, wir wollen mindestens nur in den ersten 30 bleiben im Ranking, damit wir für eine Grand Tour nominiert werden können oder eine Einladung kriegen können. Und deswegen hat das tatsächlich so eine gewisse Relevanz und auch einen großen Einfluss.
Genau, früher, wie gesagt, ist unwichtiger und jetzt gerade auch zum Ende der Saison auch dann interessant halt auch oder zum Anfang der Saison, je nachdem, wann du auch Punkte sammeln möchtest, vielleicht auch früh in der Saison, wie eine Aluda-Tour oder sowas, finde ich gar nicht so uncool, weil es dann auch ein bisschen mehr Variation mit reinbringt und verschiedene Fahrercharaktere man vielleicht auch am Ende des Jahres dann einmal sieht. Was ich auch wieder noch spannend finde, Rennen, die wiedergekommen sind. Jayco Herald Sun Tour.
Oh.
Letztes Mal 2020, dann nächstes Jahr wieder mit dem Kalender, 4.2. bis 8.2. ist auch schon bald wieder. Tour of Colombia, war dieses Jahr nicht dabei, letztes Jahr schon, aber nächstes Jahr wieder mit dabei.
Das kann man sich mal reinziehen, weil da geht es immer so ab von den Zuschauern.
Das ist so
kranke
geil.
Party immer.
Ronde von Overijssel, bin ich selber auch schon gefahren, war dieses Jahr nicht dabei, aber nächstes Jahr wieder mit dabei. Circuit de Wallonie, auch nur dieses Jahr einmal eine Pause gemacht, aber, was ich dran finde, Tour de Korea. Letztes Mal 2019 gewesen.
Circuit de Wallonie, da hast du GP Wallonie, Circuit de
Wallonie,
Tour de Wallonie.
Ja.
Ich kann das nicht auseinanderhalten.
Letztes Mal im Kalender gewesen, 2016, Philadelphia Cycling Classic, ein 1-1er Rennen.
Mhm.
Könnte cool sein. Und
bin sowieso immer mehr für mehr Radrennen in den USA und Kanada.
Ja, voll.
Und ein
2.1 Rundfahrt, letztes Mal 2011, jetzt wieder mit dabei, kennen wir wahrscheinlich gar nicht, Giro di Sardegna, also Sardinien Rundfahrt.
Oh krass, ja doch, erinnere ich mich dran. Da hat Peter Sagan, hat Liquigas eigentlich immer richtig rasiert. Und ich glaube, so eins der ersten Sagan-Jahre ist da.
Hast du recht, ja. Liquigas, Sagan, ja. Vor so. José Rodolfo Serpa und Damiano Cunego. Ja,
wann war das?
2011.
Ja.
Roman Kreuziger dann im Jahr davor. Der Sieger auch von, ich glaube, Ötztaler Pro Race, ne? Weißt du noch, als Ötztaler einmal ein Profirennen
war? Ja, das weiß ich auch noch, das war auch ganz geil.
Ja, das habe ich auch gedacht letztens. Also diese Rennen sind wieder mit dabei. Coole Sache eigentlich.
Warte, was war die erste Profisaison von Peter Sagan? Ja, 2010.
Ja.
Da ist aber nicht gefahren, im Jahr drauf. Okay, alles klar. Dann haben wir unsere Cycling History Lesson.
Und Race Adaptation Lesson. Vielleicht letzter Punkt, habe ich noch einen dazu. Und
ja,
zwar,
klar,
dass die Tour de Suisse von 8 Tage auf 5 Tage im nächsten Jahr eingekürzt wird.
Oh.
Ja.
Aber das sind ganz viele News für mich hier.
Ja. Also ein paar Anpassungen auch in der Länge mancher Rundfahrten. Wer das einmal nachlesen möchte, kann auf Pro Cycling Stats einmal gucken. Gibt es eine echt geile Übersicht.
Mhm, krass. Was ich auch mal jetzt einfach ultra strange finde, Team Picnic Post NL.
Ja.
Das finde ich einfach strange. Ich habe mir den Kader dieses Jahr nochmal angeguckt und dachte mir so, was ist aus dem Team geworden? Also die ziehen auch konsequent, und das siehst du jetzt auch wieder, die haben jetzt da auch wieder einen hochgezogen, will gar nicht schlecht über den reden, aber also sie haben sich erstmal James Knox geholt, finde ich solide.
Solide, kann man machen.
Sinn für in Oscar Onley. Dann haben sie aber einen Engländer auch hochgezogen. Vielleicht straft er mich in den nächsten Jahren auch Lügen, aber der haut mich einfach nicht um. So ein Oliver Peace. Kommt aus dem Devo-Team, fährt solide, aber weißt du, der wird halt 39 ist er beim Nations Cup hier, 82 ist er beim Giro Next Gen, 37 ist er bei der Tour de l'Avenir. Und das ist einfach wahrscheinlich ein grundsolider Fahrer oder grundsolider Typ, der wahrscheinlich eine ganz geile VLC Max hat oder ein paar ganz geile Parameter. Ja. Den ziehen die hoch und der kann auf dem Niveau auch irgendwie fahren. Der wird seinen Job nicht machen, aber der wird auch maximal so seinen Job machen. So zumindest vom Stand jetzt, wenn ich auf diesen Fahrer blicke, über den ich nicht viel weiß, weil mir ein Urteil erlaube, dann ist das nämlich so einer, der ist genau für einen Job geholt worden. Und da frage ich mich halt, früher hatten die halt schon einfach einen komplett anderen Anspruch an ihren Kader.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist es ja wirklich, dass sie Daten haben von ihm, wo sie irgendwas drin sehen oder so, aber...
Das ist total strange. Das Ding ist ja auch, die hätten ja dieses Jahr echt Probleme gekriegt, wenn Oscar Onley bei der Tour nicht so rasiert
hätte. Ja,
wenn Oscar Onley nicht, da müsste ich mal irgendwie ausrechnen, was wäre passiert, wenn Oscar Onley nicht da gewesen wäre? Dann wären die vielleicht sogar abgestiegen und dann hast du halt so Fahrer, weißt du, verlierst einen Tobias Lund Andersen.
Ja.
Ja, der geht weg. Ein sehr guter, ein engineer Fahrer. Ja. Romain Bardet hört auf.
Das Erfolgreichste, was im Team passiert wäre, wäre Romain Bardets Erfolgen bei Gravel-Rennen.
Ja, so in der Art, genau. Und dann hast du schon so ganz viele Leute, wo du sagst, ich kenne die teilweise nicht mal mehr. Und da gibt es einen Matthew Dinham, der ist jetzt nach, haben wir hier drüber gesprochen? Der ist sehr, sehr vielversprechend gewesen 2023. 2024 ein DNS, zwei DNF. Nichts weiter und ist jetzt Tour of Langkawi wieder gefahren, ist auch direkt 15. geworden. Ich meine, ist nur die Tour of Langkawi.
Ja.
Aber da sind so viele Leute in dem Kader drin, wo ich sage, da fehlt mir einfach so krass die Qualität für ein World Tour Team. Dann hast du dann Fabio Jakobsen, der immer noch krass struggelt, jetzt auch nach den OPs. Und ich frage mich echt, wie der Zukunftsplan von dem Team ist. Also, das war doch mal so eine krasse Truppe.
Ja.
Was ist hier passiert?
Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht rettet sie ja Björn Kort.
Ja.
Björn Kort, auch der Zweiter bei den Nationals Crit Race British Nationals geworden ist und 17. bei Rund um Köln.
Ja, ich meine, der ist nicht schlecht. Der
ja, klar.
Ist auch 12. bei der Tour of Norway und fährt ein Top-10-Ergebnis da. Und der ist Jahrgang 2004.
Ja.
Aber wo alle anderen Teams halt irgendwelche krassen Fahrer haben, holen und das Devo-Team ist einfach auch nicht mehr. Früher haben sie noch gute Leute ins Devo-Team bekommen und die dann hochgezogen. Ja, mittlerweile holen die auch nur noch aus der zweiten Reihe, weil andere Devo-Teams attraktiver sind. Also, ich glaube, in dem nächsten Zyklus, wenn Oscar Onley nicht bleibt oder nicht punktet,
ja, die müssen
kriegen die richtig heftige Probleme.
Du sagst gerade 2004, der ist 21, aber der ist auch 21. Also, wir haben auch auf dem Level auch andere Fahrer gerade pro Peloton.
Mit 21, da sind andere Leute schon ganz woanders.
Das ist der moderne Radsport.
Ist der moderne Radsport leider.
Du hast mit 19 noch nicht eine Grand Tour-Etappe gewonnen.
Genau, ja, kannst aussortieren, krieg keinen Vertrag mehr.
Unangenehm. Ja.
Also, das ist mir einfach nochmal aufgefallen, jetzt, als ich diese Transfers da gelesen habe, hat es mich krass getriggert. Weil es mich vor ein paar Tagen schon mal krass getriggert hat.
Verstehe,
mir jetzt wieder eingefallen. Sollen wir auf den Offroad-Sport?
Ja, schieß mal rüber. Apropos Picnic Postnell und Bardet. So.
Oh, tolle Überleitung. Gravel WM 2025 in Südlimburg.
Ja.
Start in Maastricht?
Nee. Nördlich von Maastricht. Maastricht ist nur Ziel. Du fährst komische Rundkurs. Ah,
okay, Ziel in Maastricht.
Ja.
Start in, ist es dann Beek oder Beekdalen?
Irgendwas nördlicher davon.
Das sind zwei Punkte hier auf der Karte.
Ja, das ist.
Mal so, mal so. Auf jeden Fall eine Region, die man eigentlich, also den Finish-Bereich so Richtung Maastricht kennt man vom Amstel, aber das Amstel findet häufiger mal oder der entscheidende Teil so ein bisschen südöstlich von Maastricht statt, wogegen jetzt die Gravel-WM eher nördlich ist von Maastricht. Das Rennen ist nicht leicht, aber auch nicht super schwer, habe ich jetzt gehört.
Ja. Es ist nicht das, finde ich. Ich habe die Strecke leider nicht gesehen vor Ort, aber ich habe jetzt mal alles genau angeguckt und ich hatte mehr sogar gedacht, nachdem ich wusste, dass es in der Region ist und ich bin schon mal in der Gravel RTF ja in diese Ecke gefahren und habe gemerkt, was an Anstiegen da kommen und so weiter. Und ich finde, man hat vielleicht ein paar Möglichkeiten liegen lassen. Vielleicht wird mich das Rennen aber auch, oder der Verlauf des Rennens einmal eines Besseren belehren. Ich denke, über die Dauer hinweg sind ja nach am Ende bei den Männern sogar auch 180 Kilometer, bei den Frauen dann 120 ungefähr. Ich glaube, die Distanz hinweg wird es auch selektiv genug irgendwann und es wird auch schon sich gut runtersplittern.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden da sicherlich eine super Selektion sehen können. Ja. Aber man hätte es auf jeden Fall schwerer machen können.
Ich
weiß jetzt nicht, wie man es vergleichen kann mit der letztjährigen Gravel WM, die in Leuven
zu Ende gegangen ist. Ja, genau. Also das war ja sehr straßenrennlastiges Rennen, hatte man zumindest medial so vermittelt bekommen. Ich habe natürlich auch von anderen gehört, so ja, ganz so war es jetzt auch nicht. Da war natürlich sehr viel Kamera drauf, als dann Asphalt war. So, es war auch schon hart und gravelig, aber ich kann mir vorstellen, dass diese hier noch ein bisschen selektiver wird, diese Weltmeisterschaft. Und du hast halt einen Rundkurs, das irgendwie ganz cool ist für Zuschauer auch. Du fährst bei den Frauen also Rundkurs zweimal, bei den Männern dann dreimal und dann noch eine, nennst du halt 3,5 Runden. Also dann fährst du quasi aus dem Rundkurs, nach der Hälfte des Rundkurs fährst du raus und dann Richtung Maastricht ins Ziel. Und was auch bedeutet, dass du halt den Rundkurs irgendwann halt gut kennst, auswendig kennst, die Kurven kennst, die Strecke kennst, was halt darum auch Möglichkeiten bietet, auch eine Attacke zu setzen oder weil du einfach den Kurs anders kennst, als wenn du blind drauf losfährst. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend und sehr cool. Und dann hast du aber auch auf den letzten Kilometern mit dem finalen Anstieg Bronsdaleweg oder so.
Oder so.
Ja, also du weißt, was ich meine. Ich fange jetzt nicht mit meinem Holländisch an. Ein Anstieg, der sind so Kilometer, was sind das dann teilweise bis zu 10-11% auf Schotter. So, das ist schon so ein 2-Minuten-Ding, was wehtut. Aber am Ende muss man sagen, es ist auch nur ein 2-Minuten-Ding, was wehtut. So, und wenn eine Gruppe zusammen ist, weil sie sich irgendwie selektiert haben und dann halt sowieso zusammen sind, weil sie sich nicht voneinander distanzieren können, dann wirst du da dich absetzen können, wenn die anderen halt komplett grau sind. Und danach hast du einen super verwinkelten Kurs Richtung Maastricht rein, was vielleicht so Möglichkeiten bietet, vielleicht aber auch nicht. Ich kann mir vorstellen, es wird nochmal ein Sprint aus einer kleinen Gruppe irgendwie werden.
Okay. Ja. Wollen wir mal auf die Startliste gucken?
Ja, gerne. Schieß doch mal los.
Fangen wir mit dem Frauenrennen an. Ich bin nicht ganz sicher, ob die komplett aktuell ist, weil zum einen wurde zum Beispiel Cassias Teilnahme auf Instagram kommuniziert über den UCI Gravel World Series Account, aber auf dem Instagram-Account vom Team wurde gesagt, dass sie ihre Saison beendet. Vielleicht zählen sie das Nationalmannschaftseinsatz. Bin mir auf jeden Fall nicht sicher, ob sie startet. Ist auf der Women's Elite-Liste drauf. Marianne Voss ist Titelverteidigerin. Lorena Wiebes startet. Puk Pieterse, finde ich sehr interessant.
Cool.
Mit dabei. Und dann noch ein paar bekannte Namen aus dem Straßenradsport, wie also Cassia, Mischa Bredewold ist dabei, Tiff Cromwell, dann haben wir Yara Kastelein, wir haben auch eine Pauline Royakas, Elena Cecchini, also wir haben relativ viele Straßenfahrerinnen wieder dabei und wir haben natürlich auch die Spezialistinnen aus dem Gravel, da haben wir relativ viele Fahrerinnen aus dem Pass Racing Team, eine Wendy Osterwood, die gut gefahren ist, Tessa Nefis kennt man, dann aber auch eine Rosa Klöser, die man jetzt nicht richtig einordnen kann. Gravel-Fahrerin oder World-Tour-Fahrerin mittlerweile. aber ich zähle sie mal als Gravel-Fahrerin, die jetzt einen World-Tour-Vertrag bekommen hat. Ich glaube, dieses Jahr könnte das erste Mal sein, dass wir so eine reine Gravel-Fahrerin auf dem Podium sehen.
So.
Das wäre mein Gefühl, aber auch fast nur, weil Rosa dieses Jahr so gut ist.
Ja, also wir gehen auch, also in der Planung mit ihr haben wir auch gesprochen und
Du bist ja der Coach.
Danke.
Wie siehst du das? Ne? Ja, nee, ich kenne die Verbindung, aber manchmal denke ich mir so, ja, eigentlich ist das ja ein relativ großes Projekt von dir, so eine Gravel-Weltmeisterschaft für so ein Podium. Also, ja. Lukas, erzähl mal.
Stark. Danke für die Flanke. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht die Geheimnisse verraten, wie sie es angehen möchte, aber klar, wir haben natürlich auch gesagt, das ist halt einfach eine, ich habe auch gesagt, es kann auch schon gute Chance, auch gute Karten für sie gelegt werden im Rennen oder sie kann sich selber gut die Karten legen und auch wenn das jetzt nicht der typische Gravel-Kurs ist und wieder etwas ein Kurs ist, wo man sagen könnte, dass halt auch Straßenfahrerinnen wieder sehr Vorteil sind, die auch vor allem halt Klassikerrennen fahren können, im Frühjahrsklassikerrennen fahren können, dass sie halt auch ein gutes Ergebnis
aber
bringen können.
Aber genau da hat sie ja auch einen Schritt gemacht dieses
voll,
Jahr.
Voll,
ja total, also das kommt ihr halt krass entgegen.
Ja, natürlich. Jetzt. Und ihre Dauerleistung, die sie halt performen kann, habe ich ja letztens schon zitiert, die ist einfach crazy. Das heißt auch immer wieder diese Fatigue Resistance für immer wieder diese Anstiege, die hat sie. Ist einfach nur die Frage, wenn sich ein paar Fahrerinnen festbeißen und ich glaube halt einfach, dass sie auch eine der Fahrerinnen ist, die wird nicht strugglen, einfach nur mitzufahren. Sie ist aber kacke für sie, wenn am Ende im Finale noch Lorena Wiebes an ihrem Hinterrad hängt. Weißt du, was ich meine?
Ja, sowas ist meistens blöd.
Genau, und das ist unser Problem an der Stelle. Es geht nicht darum, und das ist eine komplett neue Herangehensweise an solchen großen Rennen, es geht nicht mehr darum, mitzufahren und froh zu sein, dass du dran bist und im Finale mit dabei bist. Mhm. Es geht darum, vielleicht das Rennen mitzugestalten.
Ja.
Und da muss man sich was einfallen lassen, weil du halt einfach ein paar Straßenfahrerinnen hast, wo wir natürlich wissen, dass sie das im Sprint dann nicht unter
Kontrolle hat. Ja, aber das ist ja auch wieder Luxus. Niemand möchte mit Lorena Wiebes ankommen.
Ja, natürlich.
Also wirklich niemand, nicht mal eine Marianne Voss möchte das.
Ja.
Also kannst du schon davon ausgehen, dass da ein paar Leute auch ein Interesse haben, das ganze Ding ein bisschen schwerer zu machen.
Das käme
ich gegen, was da auf jeden Fall ein großer
Vorteil
ist. Und ich glaube,
der Kurs bietet es auch ein bisschen an. Also es wird auch, klar, es ist dann nicht so der bergigste Kurs und klar, es ist auch nicht so der nur Gravel-Fahrer-Kurs, aber ich glaube, es gibt halt häufig oder viele Möglichkeiten, wo du als Gravel-Fahrerin sehr, sehr gut funktionieren kannst und guck dir die Strecke mal von oben an als Karte. Super viel verwinkelt, super viel rechts, links, auf schmalen Feldwegen, auf Dreck, auf Wiese, auf Schotter, vielleicht ist es noch matschig, wer weiß. Und da muss man aber sagen, die Gravel-Fahrer und Fahrerinnen und unter anderem Rosa sind einfach technisch echt, echt gut geworden.
Ja.
Das ist auch echt geil zu sehen, dass sie jetzt zum Beispiel nicht einen Abstand rausfährt und eine Abfahrt wieder verliert, sondern im Gegenteil, sie kann sie teilweise ausbauen. Seit auf technischem Aspekt ist sie so gut geworden, dass man da auch den Straßenfahrern einfach wehtun kann.
Ja.
Das ist halt geil und das musst du halt versuchen. Du musst halt versuchen, auch den technischen Aspekt halt mitzunutzen, damit du eine Selektion zwischen Straßenfahrer und Gravelfahrer herstellen kannst. Und dann kann es echt gut für sie werden.
Ja. Das Starterfeld bei den Frauen ist, ich schaue nochmal kurz nach, wie groß das ist. Es sind, die Zahlen stimmen leider nicht. Die starten bei 350 und gehen bis 471, also haben wir 121 Starterinnen. Bei den Männern startet es bei 1 und geht hoch bis auf 274.
Ja.
Es wird auch wieder so ein richtiger, also letztes Jahr haben wir diese Onboard-Videos gehabt, zum Beispiel von Tietema bei Tietema Rockets. Das wird auf jeden Fall wieder krass, das wird ein richtiges Gehacke und auch bei den Männern sind wieder sehr, sehr viele sehr gute Leute dabei.
Sofort, bevor wir auf den Namen kurz kommen, hast du die Strecke mal angeschaut, was am Anfang passiert, was sie gemacht haben?
Nee.
Haben wir darüber gesprochen schon. Und zwar der Start des Rennens in Beek auf den ersten Kilometern ist anders, also die ersten 5 Kilometer verlaufen anders als später, wenn du auf dem Rundkurs durch Startziel durchfährst. Das heißt, die ersten 5 Kilometer des Rennens werden in der zweiten Runde anders gefahren. Das machen sie deswegen, schätze ich mal, sie haben wahrscheinlich eine kleine Neutralisation aus dem Ort raus und dann Abfahrt. Und wenn ich mir das anschaue, ist das so eine typische langgezogene, große, blattholländische Straße, breit, die leicht bergauf geht. Mit einer fetten Windmühle auf der rechten Seite.
Mhm.
Das heißt, du hast erstmal die ersten 2-3 Kilometer, fängst du erstmal an, so aus der kalten, mit einem großen Blatt, 44, großen Blatt 11, all out da hoch zu knattern und versuchen, deine Position vorne zu behalten. Da wird eine 50 die ganze Zeit stehen, da wird richtig gekachelt, Vollgas. Denn dann kommst du, also wirklich, ich weiß jetzt schon, ich kann schon riechen, wie sich das anfühlt. Und dann kommst du Richtung Ort Schimmert und dann von dieser Hauptstraße von den Großen führst du dann normalerweise in Runde 2 direkt auf Gravel und das würde ich als Veranstalter auch nicht machen, dass das ganze Fahrerfeld, diese 274 Torpedos mit 50 km/h auf dem Gravel-Fahrt drauf jumpen, sondern dann machst du einfach einen scharfen Rechtsknick, dann wieder ein links, langgezogener Linksknick und dann hast du den Gravel, diesen Gravel-Pfad. In der zweiten Runde kannst du gerade durchziehen, warum? Weil wahrscheinlich das Feld ein bisschen ausgedünnter sein wird. Das heißt, du hast auf den ersten, ich sag mal, 5,6 Kilometern viel Positionskampf, dann ein übertriebener Positionskampf für diese Rechtskurve und dann hast du eine natürliche Selektion, weil der Weg gar nicht diesen Platz bietet. Das heißt, du musst einfach aus der Kalten heraus den ersten Anstieg Vollgas fahren und da sehe ich halt Straßenfahrer im Vorteil, Leute, die sich vorne im Feld behaupten können, die sich durchboxen können und da wird einfach auch eine krasse Selektion sein und dann geht es auf den ersten Pfad und dann wird es schon schwierig, nach vorne zu kommen. Dann wird es sehr, sehr schmal.
Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, all out auf eine Kurve zu sprinten und dann rechts abbiegen auf dem Gravel oder geradeaus auf Gravel.
Du kannst davon ausgehen, dass du geradeaus auf Gravel knallst.
Ist wie bei Arenberg, deswegen haben sie es auch da entschärft.
Genau.
Selber bin noch nie Vollgas in Arnberg reingefahren und habe es auch nicht vor. kann es deswegen nicht ganz so gut bewerten, aber ich glaube, das ist schon die bessere Methode.
Ja, klar.
Was ich, ich habe auch so einen Artikel gelesen bei Cycling News die Woche, wo im Prinzip drin stand, deswegen fahren die ganzen amerikanischen Top-Fahrer und Fahrer nicht.
Ja.
Habe ich mich ein bisschen aufgeregt.
Was stand drin? Sag du es mir, weil ich habe
ja
dieses
also
Zitat nochmal von.
Es sind richtige Punkte dabei.
Ja.
Sie wollen sich auf den Lifetime Grand Prix fokussieren, der gleichzeitig stattfindet. Da gibt es ein höheres Preisgeld und die Reisekosten werden nicht übernommen.
Ja.
Aber dann dachte ich mir auch, das Letzte, was die amerikanische, was so ein typischer amerikanischer Gravel-Fahrer oder Fahrerin kann, ist das.
Oder Straßenfahrer, ja.
Oder ja, ist das, was wir gerade beschrieben haben.
Ja.
So, das ist genau der Albtraum. Das ist das Anti-Unbound.
Ja, genau.
Und deswegen weiß ich auch, die haben ja auch noch nie so richtig was da gerissen bei diesen, bei dieser Gravel-WM in Europa.
Ich habe ja schon mal, ich hatte erzählt, dass ich mich ja mit dem Peter Stettiner unterhalten habe und weshalb er die UCI-Races so hasst und so. Und ich glaube, unter anderem ist es genau das. Es ist halt, wie du schon sagtest, auch die Straßenrennen. Normalerweise bist du es gewohnt, fünfspuriger Autobahn, was deren normale Straße durch so ein Dorf ist. Und dann geht es einen Anstieg hoch. Wenn du nach vorne willst, kommst du einfach nach vorne. Nicht wie in Europa die Rennen, vor allem halt in Belgien und Holland. Und deswegen, du hast ja auch die Lauf Gravel Worlds in Nebraska, das ist das Mais-Weltmeisterschaftsrennen. So, das hast du auch nur geradeaus, rechts, links, sieht aus wie anbauend, nur in Version 2. Und nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt einfach da, fährst du die ganze Zeit geradeaus und da geht es einfach so um Physiologie, wie so ein großes, langes Swift Race, hart gesagt.
Ja.
War mit ein paar Kurven drin. Und hier ist es halt einfach Positionskampf. Auf 160 Kilometer, 180
Kilometer. Da muss halt Radrennen gefahren werden. Da muss ein bisschen mehr dazu gehören, als nur treten können. Ich glaube aber, das sage ich jetzt mir so mit so einem europäischen Hochmut, wir Europäer, ich hier von meiner Couch.
Riders Cup mäßig, bis jetzt gegen die Amerikaner.
Wir putzen die auch auf deren Kontinent.
Also
wenn die Gravel-WM mal in den USA stattfindet, auf einem typischen USA-Gravel-Kurs, glaube ich trotzdem, dass ein europäischer Fahrer gewinnt oder halt ein Straßenfahrer.
Boah, weißt du, was ich feiern würde? Gravel-WM in Boulder.
Boah.
Und dann
das
in Colorado.
Das ist natürlich wieder nochmal ein anderes Thema.
Das
ist
höher.
Mit der Höhe.
Aber ich glaube, da könnten sie richtig guten Kurs machen.
Safe. Bestimmt. Also das kannst du definitiv machen. Aber das würde mich interessieren.
Ja.
Nächstes Jahr, vielleicht ist es ja auch nächstes Jahr schon ein bisschen so weit. Ist es nicht nächstes Jahr Australien?
Australien, ja.
Und dann hast du nochmal Alula in Saudi-Arabien. Ich glaube,
nee, du hast erst die Savoyer-Alpen, 27,
genau.
Und dann Alula.
Und dann irgendwann Alula 28, glaube ich.
Aber da können sie dann starten, weil da geht es nur gerade aus.
Genau,
die
das
Wüste.
Da könnte es halt auch eher so einen Kurs geben, der denen passt.
Übrigens, Savoyer-Alpen 27, kann das sein, dass das mit der Straßen-WM, ist die nicht auch in der Ecke dann, 27, ich glaube. Die machen ein großes Event, hatte ich letztens mal aufgeschnappt. Sorry für reindroppen ohne Fact-Check nochmal gerade, aber ich glaube, es ist.
In unserer heutigen Zeit ist das der neue Standard.
Ein Quellenprinzip meiner Meinung. Aber ich glaube.
Kein Quellenprinzip ist es ja so.
Ich glaube,
das irgendwo gehört.
Ich hatte es mal gesehen, wirklich. Ich glaube, das ist alles zusammen, aber gut, wir machen weiter.
So, dann gehen wir mal auf die Startliste. Die hat ein bisschen mehr Fakten zu bieten als dieses ein oder kein Quellenprinzip.
So,
ist er
gut oder
könnte aber trotzdem falsch sein.
Okay.
Weil wir wissen nicht, wie aktuell es ist.
Stimmt. Wenn er fährt, ist er gut oder nicht bei diesem Rennen? Die Nummer 1.
Tom Pidcock.
Ja. Fährt am Tag davor anscheinend noch Lombardei-Rundfahrt. Und
fliegt mit einem Private Jet. Haben sie schon gesagt, ist nicht anders möglich eigentlich.
So hat auch Remco, entschuldige für den einen Hörer, der sich beklagt, dass ich Remco sage. So hat Remco auch Pogacar ist auch geschafft, von der WM EM auch zu fahren, das EM-Zeitfahren.
Ja.
Privatjet. Wie geil ist es?
Genau, so wir haben mittlerweile die Formel 1-Vibes.
Ja.
Tom Pidcock fährt eine überragende Saison und glaube ich, für den ist das auch was.
Aber jetzt ist die große Frage, wenn du Tom Pidcock als Mitfavorit auch zählt oder halt sagst, dass er mögliche Chancen hat, jetzt ist ja die große Frage, Straßenfahrer gegen Gravelfahrer. Siehst du einen Gravelfahrer jetzt im Männerfeld vor einem Straßenfahrer? Entschuldigung, ein Straßenfahrer vor einem Gravelfahrer. Ein Tom Pidcock zählt.
Lass mal erstmal hier durchgehen. Wen haben wir denn da zur Auswahl? Also wir haben Tom Pidcock, der in der Lage wäre, das hinzukriegen.
Ja.
Dann haben wir natürlich Nils Polit.
Ja.
Richtig.
Ja.
Florian Vermersch ist am Start. Tim Merlier ist am Start. Tibor Del Grosso.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ich auch sagen. Quinten Hermanns. Tim Wellens.
Ja.
Er hat auf jeden Fall auch einen guten Tritt drauf dieses Jahr.
Bardet ist gut auf den Gravel-Rennen gefahren.
Buddy, wo zählen wir jetzt Buddy? Buddy hat seine Karriere beendet und ist jetzt eigentlich Gravelfahrer seit ein paar Monaten.
Dann lassen wir jetzt als Gravelfahrer.
Den lassen wir mal raus.
Okay.
Aber wir haben noch Leute wie Matej Moric, der jetzt nicht so eine geile Saison hatte, aber ehemaliger Weltmeister ist.
Ja. Connor Swift.
Timo Kielich. Die Liste ist sehr, sehr lang.
Ja.
Und Fabio Christen ist auch so jemand. Boah, ich habe gerade ganz kurz 53 Tony Martin gedacht, aber das ist Tom Martin.
Ich habe auch Leonard Lein gelesen.
Tony, Junge.
Ich hab kurz dich gelesen.
Ja,
Leonard Lein fährt wieder.
Da hätte ich mich erstmal qualifizieren müssen. Es sind auf jeden Fall ein paar dabei, aber wir haben jetzt keinen Mathieu van der Poel am Start.
Das ist richtig, ja. Stimmt.
Das heißt, derjenige, der mit am vielversprechendsten ist, ist natürlich ein Tom Pidcock, der am Tag vorher Lombardei fährt. Dann haben wir natürlich aber auch ganz viele Leute, wo man halt sagen muss, Mats Wutz-Schmidt, letztes Jahr noch World Tour Profi, jetzt Gravelfahrer, einer der überragenden Gravelfahrer dieses Jahr gewesen, hat richtig Dampf. Auch dann wieder ein Romain Bardet und zahlreiche andere, wo man sagen kann, das vermischt sich immer mehr. Viel mehr von diesen Ex-Straßenprofis werden jetzt Gravelfahrer.
Ja.
Kann man jetzt in die eine oder andere Richtung zählen, aber von den richtig dominanten oder von den richtig High-Profile-Straßenfahrern würde ich sagen, ist Tom Pidcock so mit der Einzige mit Tim Merlier, die da
siehst du Tim Merlier bei so einem
Tim Merlier wirkt immer wie so ein filigraner Sprinter, aber Tim Merlier ist schon eine kranke Maschine auch.
Ja, okay.
Man denkt immer so, ein hartes Rennen, Sprinter kann der hier, aber der ist natürlich auch ein krasser Cyclocross-Fahrer.
Ja, okay.
Sehe ich schon, also kann man schon. Ansonsten
Die Cyclocrosser sind auch sehr präsent hier vertreten, ne?
Ja.
Tonarzt,
Lauenzweg. Die fangen jetzt alle an, die Saison vorzubereiten. Dann nehmen die halt so eine Gravel-WM als Mailand Sanremo der Cyclocross-Saison mit. Und die Startaufstellung ist recht interessant. Du siehst mit Matthijs Lohmann, der ist der Führende der UCI Gravel World Series. Peter Wakoc ist der Zweitplatzierte. Und dann slotten sie da irgendwie diese World-Tour-Fahrer noch mit ein, diese Crossfahrer. Ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Es ist eine pickebackevolle Startliste mit sehr viel Watt. Bin sehr gespannt, wie sich das Rennen da entwickelt. Bin gespannt, wie unsere Deutschen sich schlagen werden. Paul Voss zum Beispiel.
Georg Egger,
genau. Dann auch tatsächlich, wie Nils Polit fährt.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, dass er schon viele Gravel-Rennen gefahren ist.
Auch gar keine Ahnung.
Ich habe es noch nicht mitbekommen.
Ja.
Ist aber auch sicherlich keine schlechte Sache für ihn. Sowas könnte ihm liegen. Dann Coach Nui ist dabei.
Coach Nui ist dabei, hast du recht.
Ja. Startnummer 140.
Ja.
Also auch ein bisschen Science-Vertretung. Dann
Sebastian Breuer, dem ist das Fan.
Dabei.
Fünf Runden zu kurz.
Ja, muss er halt jetzt mal ein bisschen den Turbo zünden.
Ja.
Und ich habe Bock, das im Stream zu verfolgen. Ich hoffe, dass das gut gecovert wird. Es wird ja von Jahr zu Jahr besser, die Qualität. Und wird, glaube ich, ein ganz geiles Entertainment am Sonntag.
Geil. Sollen wir einen Tipp abgeben? Willst du einen Tipp abgeben, wenn du Chance hat?
Weil das
Gravel ist halt so wild.
Das ist tatsächlich nochmal was ganz anderes, wenn du dann immer hörst, und ich hatte hier Platten da und dann habe ich den geplackt und dann hier defekt. Also, boah. Da kann ich mir kein Urteil erlauben.
Glaubst du, Robin Willemsen gewinnt?
Nee, aber er kommt weit.
Ja,
und
das glaub
ich auch. Nochmal shoutouten muss dann an der Stelle, wenn wir schon über lokale Crit-Henker sprechen. Das letztes Jahr hatten wir einen Vize-Weltmeister im Amateur-Gravel, also in der Elite, nicht Elite-Kategorie, sondern
Age-Group. Ja.
Jakob-Peter Hess, der jetzt auch in der Elite startet, Startnummer 242, und dem traue ich einiges zu, weil der fährt auch die lokalen Rundstreckenrennen immer sehr, sehr stark und hat einen richtig krassen Motor. Gut, das ist jetzt keiner, der hier ganz vorne reinfährt, glaube ich. Und ansonsten bleibt noch zu nennen, dass es interessant sein könnte auf dem Kurs, wie sich ein Freddy Rassmann schlägt, weil der bei der EM vor 2 Jahren, glaube ich, auch Neunter war in Limburg.
Freddy Rassmann, eine Achterbahn von Ergebnissen. Also Freddy, ja, entweder gar nichts so oder halt dann voll vorne mit dabei. Ja. Also das ist echt. Freddy.
Jetzt gerade wieder ein bisschen eine bessere Welle, ja. Also glaube ich, könnte da einiges gehen.
Hast du gesehen, dass auch ständig Stiba fährt?
Ja, es fahren hier jede Menge Legenden. Es fährt Greg van Avermaet, es fahren wirklich sehr, sehr...
Greg auf Gravel...
hat noch nicht so gematcht.
Genau, ist noch nicht da. Nee. Ich glaube, da...
Hier steht auch Jason Osborne drin.
Ja, ich kann aber spoilern, fährt er nicht.
Fährt er nicht, okay. Das heißt, wir wissen, diese Liste ist schon mal nicht aktuell.
Nicht ganz.
Okay. Ja, ich würde sagen, dann haken wir das Gravel-Thema mal ab und gucken uns dann am Wochenende an, wie das ganze Rennen verlaufen wird. Oder bist du noch nicht ganz ready hier?
Doch.
Also, wolltest du noch über die Men 70 bis 74 Startliste sprechen?
Ja, willst du da Tipps abgeben?
Ich gucke gleich mal rein, wie viele Starter da sind. Ich habe gerade nur gesagt, Women sind zwei.
Ja. Ah ja.
Ich hoffe, dass ich, wenn ich so alt bin, dass ich das nicht mehr mache. Ja, es gibt dann tatsächlich noch die Men 85 bis 89.
Ja.
Das sind zwei Starter.
Ja.
Alter, 85. Nee, Gravel-WM, du fährst doch auch diese Distanz.
Nee, du fährst anderthalb Runden.
Ja?
Du fährst dann 80 Kilometer oder so.
Boah, aber auch hart.
Ja,
85
klar.
Jahre, da kannst du schon normalerweise nicht mehr so viel.
Ja.
Wenn du jünger wärst, 80 bis 84, wärst du automatisch Weltmeister, weil du nur ein Starter ist.
Okay, krass. Ich glaube, der wird einfach mitgenommen, der Sieg.
Der Weltmeistertitel wird einfach mitgenommen. Würde ich dann auch versuchen, aber musste trotzdem auch erstmal.
Muss erstmal finishen,
genau.
Lass ihn nicht von einem Peter Wakoc, der von ihnen anflügt, dann dich überrundet.
Ja, ich glaube, das ist dann mit der höflichste Radfahrer, den es gibt. Ich glaube, von Peter geht überhaupt keine Gefahr aus.
Das stimmt.
Aber der muss sich auch qualifizieren.
Ja.
Musst du auch irgendwo machen.
Was auch nicht so schwer sein wird. Die Qualifikation ist das leichteste, glaube ich, auf der Welt. Wie ist das bei Top 25%, wenn nur zwei Starter sind? Bist du dann, also, wie viele dürfen dann?
Das ist eine gute Frage.
Ein Viertel?
Du musst das zweimal machen.
Zweimal gewinnen, dann,
dann darfst du starten.
Ja, verstehe.
Okay.
Ja.
Ich würde sagen, wir switchen zu dem Thema, was wir heute haben. Und ich habe gesagt, es ist irgendwie wichtig, mal zu sagen, stop overfueling. Weil man kriegt extrem...
Stopp den Kohlendrahtwahn!
Genau.
Lennart steht hier auch am Wochenende am Deutz hier mit so einem Plakat.
Klingt komisch für jemanden, der für eine Sports Nutrition Brand arbeitet, aber ich glaube, dass an vielen Stellen noch sehr viel Missverständnisse herrschen.
Hm.
Vor allem finde ich es irgendwie schwierig, wenn man jetzt immer mehr von diesen Profi-Triathleten hauptsächlich hört, ja, ich nehme 180 Gramm die Stunde, der andere sagt 200 Gramm die Stunde. Und auch im Radsport gibt es viele Leute, also im Profi-Radsport, die solche Zahlen in den Raum stellen. Und was ich dann immer mitbekomme, ist, dass viele versuchen nachzumachen.
Mhm.
Und ist so ein bisschen Disaster waiting to happen.
Ja.
Wo ich halt sage, es ist wichtig, dass man einfach ein bisschen drüber spricht, nochmal versucht durchzugehen. Was passiert da eigentlich? Also wie nimmt man Kohlenhydrate auf? Welche Kohlenhydrate gibt es? Was ist wichtig dabei zu beachten? Und dass wir am Ende vielleicht eine Empfehlung aussprechen für was ist für den Average Joe denn gut zu machen und was kann man sich als Average Joe, wenn man uns alle mal dazu zählt, vielleicht sparen.
Ja. Erstmal interessantes Thema definitiv. Hatten wir auch die Anfrage für bekommen, weil ich sag mal, es gibt ja viele Athleten, die anekdotisch auch beschreiben und berichten, ja, ich habe ja 150 Gramm kann ich aufnehmen.
Ja.
So, was ist das? Also, ja, du kannst 150 Gramm in deinen Magen geben, ohne dass
kannst du es kotzt. Runterschlucken.
Genau, du hast es runtergeschluckt. Okay.
So, das ist der erste Schritt. Fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja, genau.
Du nimmst ein Produkt, ein Gel oder ein Drinkmix oder ein Beagle und du schluckst ihn runter.
Ja.
So.
Und wir hatten jetzt auch auch bei erfolgreichen Fahrern, dass sie halt berichteten, sei es jetzt, was im Triathlon, wer hat es?
Der Ineos-Kollege.
Der Wurf.
Cameron Wurf,
genau.
Ja.
Der hat berichtet, 180 bis 200, glaube ich, zu nehmen. Und Cameron Johnson, der Unbound-Sieger, hat auch 180 oder 190 Gramm pro Stunde für 9 Stunden berichtet. Also sagen wir mal, rund 1,4 Kilo Kohlenhydrate hat er sie reingeschmissen in 9 Stunden.
Ja.
Okay. Das ist erstmal schon eine krasse Nummer. Die Frage ist halt natürlich, nur weil du es reingibst und jetzt nicht dich übergibst, was wir auch jetzt zuhauf dieses Jahr schon gesehen haben bei Ihnen im Blumenfeld, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist auch vielleicht nochmal ein anderer Faktor, das ist vielleicht nicht unbedingt nur da der Grund, aber ich finde, ich habe jetzt im Triathlon mehr Leute kotzen sehen als früher.
Ja, Eden und Blumenfeld kotzen ständig immer. So die beiden vor allem.
Ja, immer beide wieder. Kotzen immer.
So, es war auch jetzt Nizza wieder. Eden läuft da ja so, du siehst, da stimmt was nicht und dann.
Ja.
Aber der kann das auch schon gut.
Also ja, die genau, machen die sind das, trainiert.
Das juckt die auch nicht mehr.
Das ist auch so, oh, Blumenfeld in Frankfurt kotzt halt und rennt weiter.
Ja, das
der rennt eine Dreier-Pace und kotzt dabei. Das ist auch wild.
Ja, das ist echt krass.
Das ist frech.
Die beiden, genau, die sieht man sehr, sehr häufig da mit irgendwelchen Magenproblemchen kämpfen.
Ja.
Aber die schieben auch viel rein.
Genau, das ist die Frage halt einfach, was kommt eigentlich wirklich an und was provozieren wir da? Und dann können wir es mal runterbrechen, noch einmal vielleicht zusammengefasst. Bevor wir jetzt diese hohen Mengen besprechen und ob es halt aufnehmbar ist oder nicht, können wir mal kurz runterbrechen, was ist eigentlich, wenn du das Gel halt einmal zuführst? Also was sind die ersten Schritte, die passieren? Wie du gerade sagtest, du kannst 150 Gramm in den Mund stecken und runterschlucken. Was passiert dann eigentlich? Kohlenhydrataufnahme beginnt ja schon bereits im Mund. Amylase nennt sich das, also quasi die Aufteilung der ersten und der Aufspaltung der ersten komplexeren Kohlenhydrate. Das ist passiert zum Beispiel, wenn du auch kombinierte Zuckerquellen verwendest oder Stärke, also viel Kohlenstoffatome im Kohlenhydrat hast, dann wird es schon aufgeteilt.
Aber der Prozess
beginnt im Mund,
aber die Aufnahme beginnt nicht.
Genau, das ist nur
du nimmst nicht im Mund auf, sondern du fängst immer an, da alles vorzubereiten.
Genau, es ist nur diese erste Aufspaltung. Übrigens auch dort haben wir Rezeptoren für Kohlenhydrate, deswegen geht es uns nach, wenn wir richtig grau sind und leer sind, wie Lennart hier schon die 4 Tafeln Schokolade bestellt und die Burger bestellt hat. Wenn du das erste Stück Schokolade isst, hast du direkt das Gefühl, oh, besser.
Mhm.
Das ist ja nicht, weil es aufgenommen wurde, sondern nur, weil sensitiv dann im Mund Rezeptoren sind, die halt im Hirn
signalisieren. Der Kollege hat es verstanden, er isst wieder,
ja, genau.
Er führt irgendwas zu.
Leute, wir haben wieder Zucker, das Gehirn kann wieder funktionieren.
Genau.
Genau. Dann geht es weiter über Magen und Dünndarm und jetzt wird es spannend und interessant, denn du hast ja selber schon gesagt, wir schmeißen es erstmal in den Mund, schlucken es runter und haben es erstmal jetzt im Magen. Jetzt haben wir im Magen, wird es auch weiter aufgespaltet, aber die eigentliche Resorption der Kohlenhydrate findet im Dünndarm statt.
Ja.
Oder näher noch die Enterozyten des Dünndarms, die sitzen an der Dünndarmwand, sitzen die. Da haben wir zwei hauptsächliche Transporter, das ist der SGLT1 und der GLUT5-Transporter.
Mhm.
Und diese Transporter sind in der Lage, Kohlenhydrate zu einer gewissen Menge oder eine Kohlenhydratart zu gewisser Menge aufzunehmen. Einmal Glucose und einmal Fructose.
SGLT1, Glucose, GLUT5, Fructose.
Genau. Jetzt haben wir ja mal in der Vergangenheit schon Aufnahmeraten von 60 Gramm gehört und auch mal 90 Gramm pro Stunde. Und das fing halt an, dass man irgendwann herausgefunden hat, bei 90 Gramm zum Beispiel, dass der zum Beispiel Glucosetransporter, der SGLT1, 1 Gramm pro Minute an Glucose aufnehmen kann.
Mhm.
Hochgerechnet auf eine Stunde sind wir bei 60 Gramm pro Stunde. Aber man hat so ein bisschen missachtet, dass wenn man die Kohlenhydrate kombiniert, kannst du nämlich auch Fructose zu 0,5 Gramm pro Minute, also 30 Gramm pro Stunde aufnehmen und kommst in Summe bei einem 2-Glucose-1-Fructose-Verhältnis, also 60 zu 30 Gramm zum Beispiel, auf 90 Gramm, die du dann pro Stunde aufnehmen kannst.
Genau. Es ist allerdings so, dass du das natürlich auch noch ein bisschen trainieren kannst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Also ich glaube, man kann sagen, diese 30 Gramm über den GLUT5, das können die meisten gut aufnehmen. Sei denn, du hast wirklich irgendwie da ein Problem mit Fructose an sich.
Ja.
Aber du kannst auch hochgehen mit dem GLUT5 auf bis zu 1 Gramm die Minute, also 60 Gramm die Stunde.
Und jetzt kommen wir auf einmal in Verhältnisse. Ihr habt da schon mal Produkte gehört, die zum Beispiel 1 zu 0,8, das ist ja das ideale Verhältnis von
Kohlenhydraten. Aber da kann ich hier nochmal kurz bremsen, bitte, weil das würde bei 1 zu 0,8 noch keinen Sinn machen, bei 60 zu 60.
Nee.
Das, was man dann auch noch gesehen hat in einigen Studien, ist, dass sobald du den GLUT5 mitnutzt und auslastest, denkt sich der SGLT1, wir können noch ein bisschen.
Ja, du schiebst den SGLT1 an, ja.
Genau, ein bisschen mehr kriegen wir auch noch durch.
Yeah,
das heißt, der kann dann tatsächlich hochgehen auf knapp 70 Gramm die Stunde. Und dann hast du dieses Verhältnis von 1 zu 0,8 als das in dem Fall ideale Verhältnis, um, wenn du zwei voll ausgelastete Transporter hast, die gut trainiert sind, dass du dann auf 120 Gramm mit 1,8 kommst.
Genau, genau. Also nicht 1,1, 60, 60 für 120 Gramm, sondern halt der eine macht dann auf einmal ein bisschen mehr. Das ist ja relativ spannend. Aber jetzt ist dann halt so, oder Athleten haben sich halt gedacht, so, wenn die das noch weiter hochtreiben und einfach dieses 1-0-8er-Verhältnis von mir aus dann noch weiter hochdosieren, das alles reinschmeißen, noch ein Gel obendrauf, dass sie dann am Ende diese Kohlenhydratmenge, die sie im Magen letztendlich erstmal reingeben, auch erwarten von dem Körper, dass sie aufgenommen und verbraucht und resorbiert und auch als Energie verfügbar sind. Und das ist halt einfach etwas, was man ein bisschen in Frage
stellen kann. Da gibt es zwei Probleme. Also das eine Problem haben wir schon gerade eben beschrieben. Bisher ist es nicht wirklich erwiesen worden, dass man mehr als diese 120, 130 Gramm die Stunde über die Transporter im Darm aufnehmen kann.
Ja.
Man kann die trainieren, aber auch nur zu einem gewissen Grad.
Ja.
Zumindest zeigen das die bisherigen Studien. Aber was viel wichtiger ist, ist vorher. Und das ist das, was auch viele Probleme auslöst. Weil damit die Kohlenhydrate, die Glucose und die Fructose erstmal da ankommen, müssen sie ja erstmal aus dem Produkt, das du reinschiebst, im Magen durch den Magen, also eine Magenentleerung hinkriegen. Und da beginnen viele, viele Probleme. Und relativ einfach gesagt ist, wenn der Kram, der im Magen liegt, nicht weiter verarbeitet werden kann, wenn das da zum Abbruch kommt, fliegt es oben raus. Wenn es im Darm zu einer Problemsituation kommt, fliegt es unten raus. Das kann man halt schon mal sagen. Also das heißt, wir sehen vermutlich ein Iden und ein Blumenfeld, die haben eher ein Problem mit der Magenentleerung nach unten hin. Deswegen kommt die Magenentleerung nach oben hin, weil da vermutlich einfach zu viel Kohlenhydrate drin sind, was dann am Ende dafür sorgt, dass die dass die Magenentleerung nicht stattfindet, weil zu wenig Flüssigkeit da ist, weil wir eben nicht eine Lösung haben, die es dem Magen ermöglicht, die Kohlenhydrate weiterzugeben an den Darm.
Ja, genau. Du musst einmal eine sogenannte isotone Lösung, eine Osmolalität bezeichnet man das, also eine Lösung herstellen, die mit der Teilchen pro Gesamtmengenangabe zu dem Verhältnis steht, wie es im Blut ist, damit quasi die Teilchen durch diese Endothelwand diffundieren können und im Blut aufgenommen werden können. Ja. Drei Arten davon gibt es einmal: Hypoton, Isoton, Hyperton. Isoton ist gleiche Teilchenmenge quasi dieser Lösung im Magen zu Blut. Da reden wir von ungefähr 280 bis 300 Milliosmol pro Kilogramm Körpergewicht. Muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber falls ihr schon mal gehört habt. Ja. Hypoton ist weniger schlimm. Das sind dann weniger Teilchen pro Flüssigkeitsgesamtmenge als im Blut. Das heißt, wir haben relativ schnelle Resorptionsrate. Das ist jetzt im Körper nicht hinderlich. Das können schnell aufnehmen. Aber wir haben vielleicht nicht das maximale Potenzial an Kohlenhydrataufnahme ausgeschöpft.
Ja.
Und was jetzt in den Bereich kommt, das ist jetzt dieses experimentelle, nenne ich es mal, Hyperton. Also eine Lösung, die sogar mehr als 300 Milliosmol pro Kilogramm Körpergewicht ist. Das ist pro Kilogramm Gesamtmasse, sorry. Das ist dann halt einfach eine Lösung, die braucht eigentlich extra Wasser, damit diese Lösung, die du hast, dann wieder isoton werden kann, damit du quasi mehr Wasser drauf hast und dann mehr verdünnst das Getränk oder die Kohlenhydrate mit Flüssigkeit, damit du sie wieder aufnehmen kannst. Und wenn du halt nicht in der Lage bist, so viel Wasser hinterher zu schieben, dann entzieht es quasi dem Körper Wasser und dann wird es in den Magen gezogen, damit eine Resorption stattfinden kann. Wenn aber auf gleicher Ebene unten quasi im Darm auch nichts weiter vorwärts geht, weil die auch ausgelastet sind, dann hast du halt eine Menge im Magen, die einfach, ich sag mal, Hyperton, so ein Kleberklumpen, der sie vor sich hinchillt.
Ja, das ist dann, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Sag ich mal, wenn der Magen nämlich sagt, hier, bei mir ist die Lösung passt, ich kann das weiterschieben Richtung Darm, da aber der Stau zu groß wird, dann kriegst du die Probleme unten raus.
Ja.
Und was mir noch wichtig ist zu sagen, wenn man jetzt, man kann ja verschiedene Produkte konsumieren, man kann Gels nehmen, man kann Drinkmixes nehmen. Ein Gel ist eigentlich immer Hyperton.
Ja.
So, das heißt, du hast keine
Ausrufezeichen, Leute.
Ausrufezeichen. Es gibt ein paar Gels, die isoton sind, aber die haben relativ wenig Kohlenhydrate.
Ja, also Hydrogels.
Es muss nicht mal irgendwie ein Hydrogel sein, es gibt verschiedene.
Also so mit was? Also
verschiedene Hersteller verwenden das Wort Hydrogel.
Ja, es ist
mit verschiedenen.
Verflüssigtes Gel.
Ja, aber dann hast du wieder ein anderes Hydrogel, was halt am Ende sehr fest ist.
Ja,
ist
recht.
Also das Wording ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Es gibt ein isotonisches Gel, relativ wenig Kohlenhydrate, davon muss man dann relativ viele zu sich nehmen, wenn man halt 4 Gramm aufnehmen möchte.
Ja.
Dessen müssen sich die Leute bewusst sein. Gel ist eigentlich immer Hyperton. Und wenn man dann zum Beispiel über Gels viel aufnehmen möchte, muss man darauf achten, viel Wasser zu trinken. Das Wasser muss man nicht trinken, damit man das Gel runterbekommt, sondern das Gel am Ende richtig aufgenommen werden kann.
Genau.
Wenn du zum Beispiel sagst, du machst 100 80 Gramm die Stunde über Gels,
ja,
dann kommst du in richtig große Probleme.
Ja.
Was ein bisschen besser ist, wenn du es versuchst, über einen Drinkmix zu machen.
Ganz kurz, ich würde sogar fast behaupten, dass es weniger physisch, also weniger gefühlte Probleme macht, weil du hast diesen fetten Klumpen, du wirst es nicht aufnehmen können, du wirst wahrscheinlich dich jetzt nicht unbedingt direkt übergeben, weil die Gesamtmenge in deinem Magen ist zu gering. Aber die, die versuchen, dann nochmal 3 Liter Wasser oben drauf zu kippen, was es eigentlich bräuchte, die müssen sich dann irgendwann übergeben, wenn es dann auch nochmal.
Ja, das ist ja eigentlich, wenn du das Wasser drauf gibst, müsste das Problem ja nicht entstehen.
Ja, dann ist es Isoton, aber das Ding ist halt einfach, dass wenn du zum Beispiel nur Gels reindonnerst, so wenig Flüssigkeit, dann hast du einen Klumpatsch, der wird gar nicht aufgenommen. Das ist das Gefühl mit, ich hab doch nicht gekotzt, so, ich hab doch im Magen, ich hab doch wahrscheinlich das aufgenommen, aber eigentlich chillt das nur im Magen.
Ja, wenn es im Magen in der Menge chillt,
ja,
und nicht aufgenommen werden kann,
ja,
dann kommen ja die Probleme. Dann
ja, genau. Magen, ja.
Hey, wir haben hier irgendwie ein Problem, das geht nicht mehr weiter, das müssen wir jetzt rausschmeißen, damit es hier irgendwie wieder weitergeht.
Ja.
Und was ich halt sagen möchte, ist, wenn man versucht, eine hohe Kohlenhydrataufnahme zu haben, sollte man halt einfach immer wirklich diese Osmolarität beachten. Wenn man es einfacher geht, wahrscheinlich über Drinkmix, würde ich sagen, weil du dann, und deswegen auch da wieder die Bitte, versucht es, wenn ihr irgendwie ein langes Rennen habt, eher über 40er Flaschen zu arbeiten oder vielleicht 60er Flaschen, aber lasst mal diese 80er wird schon kritischer und 120er ist sehr gefährlich, weil da werdet ihr auf jeden Fall ein Problem bekommen mit der Flüssigkeit. Vor allem, wenn es 80er Flaschen sind mit einem 1:8 Ratio, weil die hohe Fructose, die braucht viel, viel, viel mehr Wasser. Wenn man sich einen Drinkmix anguckt, der hat eine Osmolarität von, wenn es jetzt ein 1:8 Drink ist, lass es 400, 500, 600 Milliosmol sein, dann kommt bestimmt 90-95% von der Fructose. Das heißt, die Glucose ist gar nicht so das Thema, aber die Fructose ist halt das Thema. Deswegen seid vor allem mit den 1:8 Drinkmixes sehr, sehr vorsichtig. Macht da vielleicht besser ein 40 Gramm Getränk aus dem 1:8 Drinkmix, was wunderbar funktioniert. Trinkt 2 Flaschen, weil ansonsten kommt den Probleme. Dann ist der nächste Twist, würde ich sagen, haben wir ja gerade gesagt, nehmen wir an, du kippst deine Lösung rein in deinen Magen, die du ganz gut aufnehmen kannst, aber im Darm geht es nicht weiter, weil die beiden Transporter
ja
völlig gesättigt sind. Dann glaube ich, dass das Erste, was Type-2-Problems, also hinten raus,
ja,
macht, wäre doch dann der Logik nach ein 1:08 Drinkmix, den du in einer guten Lösung durch den Magen durchschleust, aber zu viel davon säufst. Also ja, sagen wir, du trinkst 6 Flaschen, 8 Flaschen 1:08 Drinkmix in 40 Gramm, überlädst eigentlich beide Transporter und hast es aber erstmal schon dahin geschafft.
Ja, ja, okay.
Weil dann muss das da weg.
Also nach dem Motto, ist die Lösung Hyperton? Kommt es oben wieder raus aus dem Magen?
Genau.
Hast du einfach zu viel aufgenommen?
Kommt's hast du rum. Zu viel aufgenommen und ist die Hyperton? Kommt es oben raus? Hast du zu viel aufgenommen und sie ist Hypoton oder Isoton?
Ja,
Isoton kommt es eher unten raus. Und deswegen würde ich einfach sagen, Leute, versucht mal ein bisschen wegzugehen von diesen, na, das ist eh die Message, von diesen ganz hohen Aufnahmemengen. Ich glaube, mit 120 Gramm ist man schon sehr, sehr gut bedient.
Ja.
Und ich würde sogar tendenziell eher für viele Leute zu 90 Gramm auf 90 Gramm gehen oder 80 Gramm die Stunde mit einem 2:1 Ratio, was einfach viel, viel komfortabler ist, was einfacher zu absorbieren ist, weil halt weniger Fructose da ist und du wirst auch keine Probleme bekommen mit der Aufnahme im Darm. Das heißt, eine ganz sichere Nummer für die meisten Leute und das reicht auch von der Energieversorgung, ist 80-90 Gramm die Stunde im 2:1 Ratio und für alle Leute, die wirklich ihre Fructose-Transporter sehr, sehr gut trainiert haben, kann man natürlich auf 120, 130 Gramm gehen, wenn man dann auch die Energie umsetzt und das braucht.
Das braucht es halt vor allem das Thema, ne? Und die Energie umsetzt, ist es dann wirklich auch eine Verbesserung der Performance.
Ja.
So. Und da haben wir jetzt auch nochmal vorhin diskutiert, es gibt ja, es gab diesen Cycling-News-Artikel, ich glaube, den hast du auch damals mal gesehen, ne? Mit dem Team Alpecin noch im Anschnitt, aber am Ende wurde im Cycling News Artikel geschrieben, ein Team nutzt es, es ist aber nicht bekannt, welches. Und zwar die, ich sag mal, individuelle Messung von Kohlenhydrataufnahmeraten, weshalb dann manche Fahrer und Athleten von sich behaupten, und vielleicht haben sie es auch irgendwie gemessen, dass sie in der Lage sind, 150 Gramm aufwärts aufzunehmen. Und das hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass halt viele im Hobbybereich oder im ambitionierten Hobbybereich auch so ein bisschen da nacheifern und sagen, okay, ich nehme das auf. Oder ich versuche es zumindest.
Aber das ist interessant, dass du das sagst, dass die es nachweisen, weil ich kenne genügend Wissenschaftler, die auch im World-Tour-Bereich arbeiten.
Ja.
Und letztens habe ich wieder von einem gehört, der das auch individuell mit Fahrern getestet hat, die kamen gar nicht so krass hoch. Also da würde ich halt sagen, das war ziemlich in der Range von dem, was die wissenschaftlichen Artikel oder wissenschaftlichen Studien jetzt aktuell sagen?
Es geht so ein bisschen da über die oder um die Kohlenstoff-Tracer-Methode.
Genau.
Also so ein bisschen, dass du, sagen wir mal, in einfacherer Sprache, dass du ein
Kohlenstoff-Atom
markierst, genau. Und wenn du das halt hinkriegst, dann bist du halt in der Lage, dass Kohlenstoff den dich den ganzen Prozess, den wir gerade beschrieben haben, zu tracken. Das heißt,
könnte jetzt medizinisch falsch sein, aber kann man sich wahrscheinlich so vorstellen wie ein Kontrastmittel.
So ein bisschen kann man sich vorstellen. Ja, so eine farblose Markierung eines Kohlenstoffatoms.
Mhm.
Geht dann mit Kohlenstoff-13-Atom, das ist ein etwas schwereres Kohlenstoffatom. Das hat dann eine etwas schwere Masse als ein normales. Normale Vorkommen sind halt, also normales Kohlenstoffatom sind 12 und eine Masse von 12 und das hat eine Masse von 13 und du kannst dann ein Kohlenstoffatom markieren. Und wenn du das dann in deine Lösung gibst, sind wir in der Lage, das Kohlenstoff wieder messbar zu machen beim Abatmen von CO2, wenn es quasi den ganzen Prozess einmal durchlaufen ist. Also das ist aufgenommen, im besten Fall, also Magen, Darm, so, dann ab ins Blut. Blut, dann über Glut-4-Transporter in die Zelle. In der Zelle wurde es auch entsprechend genutzt. Es ist Energie entstanden und CO2. Und CO2 atmest du wieder ab und du bist in der Lage, jetzt einmal das markierte Kohlenstoff messen zu können. Und dadurch gibt es wohl Testverfahren, die jetzt, ganz ehrlich, zum Teil wahrscheinlich auch nicht ganz validiert sind. Es gibt auch kommerzielle Anbieter, die sagen, ey, hier, hol den Kit und dann kannst du einmal messen. Ich habe gesehen, was sie da erwarten, dann bin ich so, oh, weiß ich nicht. Weil
bin ich auch noch skeptisch. Also ich weiß, dass diese Tests unfassbar teuer waren bisher.
Ja.
Und dass das richtig viel Kohle kostet und bin auch gerade mit jemandem in Kontakt, der jetzt eine Studie auch nochmal zu dem Thema gemacht hat und mit uns machen möchte zum Beispiel. Und der sagt, das kostet halt richtig Geld. Deswegen kann ich mir noch nicht vorstellen, dass du ein Testkit hast, was wenig kostet. Aktuell schon.
350 Pfund, also ich finde es halt ein bisschen zu wenig.
Ist ein bisschen zu wenig für die Preise, die ich da schon mal im Kopf hatte. Ja, das waren mehrere tausend Euro.
Ja, ja.
Und aber dann hast du auf jeden Fall ein valides Testergebnis. Und das ist auch mega interessant, weil selbst unter den Worldtour-Fahrern unterscheidet sich halt schon stark, wie viel Glucose und wie viel Fruktose sie am Ende aufnehmen können.
Ja, voll.
Also vor allem im Bereich Fruktose. Und ich weiß, dass es das Red Bull oder das Bora es damals auch mit Rocket getestet hat, einfach um zu gucken, wie es so die Wie individuell funktioniert er oder was ist da seine Präferenz. Und es war halt auch super interessant, da mal zu sehen, was dabei rauskam. Und das, wenn man mich jetzt zum Beispiel messen würde, würde ich behaupten, dass ich, weil ich einfach nicht so viele Einzel- und Achterprodukte auch nehme und nicht so viel Energie umsetze, dass ich da gar nicht, ich kann wahrscheinlich gar nicht annähernd so viel aufnehmen.
Hast du Zahlen mal gehört, als die gesprochen haben?
Nichts, was ich jetzt irgendwie hier seriös wiedergeben könnte.
Okay.
Ich könnte nochmal nachfragen, also jetzt nicht, was Roglic angeht. Ich habe letztens mit Tim Potlucker nochmal gesprochen.
Ja.
Der hatte auch gesagt, dass er Fahrer getestet hat und hatte dann relativ interessante Ergebnisse. Die Frage ist natürlich auch immer, und da ist die Wissenschaft noch gar nicht so weit, wie das Testprotokoll aussieht.
Mhm.
Also ne, es gibt ja Steady-State-Testprotokolle. Ja. Ich weiß, dass Tim Potlucker das auf einem Steady State auch von 3 Stunden oder 4 Stunden gemacht hat und dann auch bei so und so viel Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme und hat dann Fahrer relativ konstant fahren lassen.
Ich glaube, so müsstest du auch am Ende theoretisch machen und dann kommen wir auch gleich wieder in die nächsten Probleme, weil am Ende müsste man sagen, wir wollen ja auch wirklich den Kohlenhydratstoffwechsel primär im Vordergrund stehen haben, das heißt irgendwo eine hohe Intensität, aber eigentlich wollen wir auch nicht anfangen, zu viel Energie in Laktat zwischenzuspeichern, das wäre jetzt auch wieder schwierig wahrscheinlich. Und da müsstest du halt einfach eine Intensität wählen, wahrscheinlich irgendwie sowas von 70%, 80%, 90% der Schwelle. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ist halt auch ein bisschen unpraktikabel für die Performance, die am Ende im Straßenrennen erbracht wird. So, ja, vielleicht für Tim de Klerk in so einer Etappe.
Ist es top.
Ist es top, das ist seine Aufgabe. Ja. So, ey, Bro, du kannst vielleicht wirklich 180 Gramm pro Stunde aufnehmen. Du sollst auch bitte 340 Watt den ganzen Tag fahren. Los.
Ja, du müsstest diesen Test halt nochmal deutlich individualisieren.
Voll.
Im Sinne von, eigentlich müsstest du sagen, du fährst erstmal 2 Stunden Steady State.
Ja.
Dann baust du irgendwas ein, wo du den ja mal einfach 5 Minuten VO2 Max Efforts fahren lässt. Oder auch mal so 1 Minuten Sprints, um die Intensitätszonen so ein bisschen zu verändern. Und dann zu gucken, nimmt der anders auf während hoher Intensität? Nimmt der vielleicht weniger auf? Nimmt der mehr auf? Weil der Bedarf vielleicht höher ist.
Ja, genau. Und dann, ich habe vorhin eine Studie nochmal zitiert. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Irgendwo in meinen Tabs ist hier offen. Da ging es um sehr humane Kohlenhydrataufnahmeraten, weil schon ein bisschen ein paar Jahre her, da haben wir uns noch nicht mit 120 beschäftigt, sondern eher mit 40 und 60 und 90.
Süß. 40.
Ja, und da ging es auch aber schon darum, ich weiß nicht, ob das die Athleten einfach zu wenig trainiert waren oder auch einfach generell ein bisschen zu schlecht waren. Ich glaube, 58er VO2 Max war die Ausgangssituation. Da ging es um die Effektivität oder die Oxidations Qualität eher, der Kohlenhydratrate bei Erhöhung der Kohlenhydrataufnahme. Das heißt, die haben in dem Moment einmal 90 Gramm getestet gegen ein individualisiertes Protokoll, wo sie geschaut haben, okay, wie viel nimmst du auf, was verbrauchst du und wo kommen wir auf ähnliche Leistungszahlen? Und heraus kam, dass die Athleten, die 90 Gramm pro Stunde aufgenommen haben, in dem Moment eine Oxidationseffizienz von 58% hatten und die mit einer personalisierteren Menge, das war so ungefähr 65 Gramm pro Stunde, eine Oxidationseffizienz von 83%. Das hieß, am Ende kamen sie theoretisch auf dem gleichen Energieumsatz über die Kohlenhydrate raus. Der eine hat nur 90 Gramm zugeführt, der andere 65. Mhm. Gut, dass wir 90 Gramm pro Stunde zuführen können, das ist erstmal bekannt.
Ja, was weißt du, was für Kohlenhydrate es waren? War das nur Glucose? Weil früher hat man relativ viel erstmal auf nur Glucose gesetzt. Und dadurch würde man halt auch sagen, gut, wenn du da 90 Gramm Glucose da reinschiebst, dann kann da auch nicht so viel bei rumkommen. Und das Thema, dass man Glucose und Fructose in einem gewissen Verhältnis gibt, gibt es jetzt auch noch nicht ganz so krass lange.
Und da hast du den sogenannten Nagel auf den Kopf getroffen. Okay, ja. Das ist dann eine Trial 90 Glucoseaufnahme, 90 Gramm pro Stunde Glucose.
Gut, also interessant, wenn man so Studien, so alte Studien sieht und dann jetzt aus der heutigen Sicht sich denkt, ja Leute, was habt ihr denn da gemacht? Also da sitzt dann irgend so jemand wie ich, der das in die Richtung nicht studiert hat und kann halt sagen so, macht irgendwie gar keinen Sinn, euer Versuchsaufbau. Aber es war halt damals der Stand der Wissenschaft.
Ja, ja klar, auf jeden Fall. Aber man sieht halt dadurch halt nochmal diese sogenannte Oxidationseffizienz, finde ich interessant, dass es halt bei reduzierterer Menge in dem Fall eine höhere Oxidation gab, weil das einfach das Ganze überladen. Und war natürlich dann bei den Athleten, Surprise, Magenfülle und Anstrengungsgefühl niedriger als bei 90 Gramm Glucose pro Stunde. By the way, Versuchsdesign, jede Person absolvierte 2 150-minütige Radeinheiten bei 95% der ersten Laktatschwelle. Das heißt, ungefähr Fatmax bis knapp drunter. Ja. Genau. Und dabei halt dann 90 Gramm Glucose.
Ja, interessant. Also ich glaube, da muss noch relativ viel passieren. Das Schwierige wird sein, und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, die Individualisierung hinzubekommen. Das heißt, wenn wir so Geschichten haben wie mit diesem Testkit jetzt, das knapp 400 Euro kostet, sowas ja immer schön zu testen gegen eine wirkliche Isotopen-Messung. Genau. Und je näher wir da rankommen, desto besser wird das Fueling noch für die meisten Leute funktionieren. Was man aber heutzutage sagen kann, ist, es gibt ein paar, das habe ich ja eben auch schon gesagt, ein paar sichere Dinger.
Ja.
Übertreibt es nicht. Bleibt bei 80, 90, 100 Gramm die Stunde. Nimmt im Idealfall eine 2:1er-Mischung. Das ist sehr, sehr bekömmlich. Und für die Leute, die schon viel Erfahrung damit gemacht haben und auch viel Fructose im Training, das ist ganz wichtig, train the gut, im Training viel Fructose-Produkte zu sich genommen haben, die können natürlich auch auf Richtung 120 gehen. Das sieht man bei den Top-Athleten, ist das sehr gängig, 120 Gramm, 130 Gramm aufzunehmen über ein 1:08er-Produkt. Einige Teams machen das sogar tageweise unterschiedlich. Also wenn jetzt eine Etappe ansteht bei einer Tour, die nicht ganz so intensiv ist, dann gehen die auch eigentlich alle auf 2:1er-Produkte runter, weil sie halt sagen, hey, wir brauchen gar nicht so viel Fructose, ist nicht so geil von der Osmolarität her. Das heißt, du hast einen 2:1er-Tag und an anderen Tagen gehst du auf einen 1:08er-Tag.
Vor allem stell dir mal so einen schönen klassischen Sprint nach Bordeaux vor bei entspannten 46 Grad.
Ja, genau.
So, dann willst
ultra
nicht,
heiß, du brauchst, willst halt auch für den nächsten Tag schon nicht irgendwie auf dem Rad dehydrieren.
Ja.
Dann kannst du dir ein schönes 2:1er-Produkt reinziehen den ganzen Tag. Du machst eventuell, wenn es ein wirklich klassischer Sprint nach Bordeaux ist, dann ist es wirklich nicht so schnell. Ich meine, heutzutage die Tour-Etappen werden immer hart ausgefahren. Aber,
ich erinnere mich aber an die vierte Etappe, wo wir den Start in der Baskenland-Rundfahrt hatten. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, der arme Teufel von Akea, der vorne rausgefahren ist, solo. Dann gab es den Sprint auf dem Race-Circuit, den Philipsen, glaube ich, gewonnen hat.
Ah, ja,
und da hatte Tom Pitcock, glaube ich,
der hatte so
90er Puls und 120er Average oder so.
120 genau, Watt. Bei so einer Etappe brauchst du wirklich nicht die ganze Zeit mit 1:08er Produkten.
Das wäre so overfueled.
Das wäre so ein Overkill. Genau, also das ist so ein bisschen der Takeaway dahinter. Ja. Und was man auch sagen kann, ist, dass wenn man sehr, sehr viel Kohlenhydrate gibt, dass man gegebenenfalls auch den Fettstoffwechsel hemmt.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Problem, vor allem wenn du sagst, du möchtest möglichst effizient durch die Gegend fahren, dass du deinen Fettstoffwechsel jetzt nicht hemmst und nicht runterfährst. Das gilt es auch einfach ein bisschen zu beachten.
Und dass du auch den Gesamtenergieverbrauch pro Watt sogar hochschraubst. Also ich habe da mal eine Studie noch gehabt, die es eigentlich ganz schön gesagt hatte, so, ja, wir haben es hinbekommen, das war aber 1,08er Testverhältnis, glaube ich, war es. Ja, wir haben es hinbekommen, mehr als 90 Gramm pro Stunde zuzuführen. Und ja, auch die Oxidation war entsprechend auch in dieser Menge. Also es ist nicht irgendwie im Magen liegen geblieben. Aber ja, wir haben auch festgestellt, dass der Körper sich weniger endogener Ressourcen bedient, also körpereigene Speicher. Und ja, es war nicht einfach nur ein Speicherverhalten des Körpers, sondern du hast auch den Gesamtenergieverbrauch ist damit hochgegangen. Also du hast quasi mehr Carbsverbrauch pro Watt gehabt. Und Fettstoffwechsel geht auch leicht runter. Das heißt, dein Körper bedient sich auch nur vor allem dann der Ressource exogen, also von außen zugeführte Kohlenhydrat-Superfuel.
Was ich sogar noch spannender finde oder was ich generell wichtiger finde, noch wichtiger als das On-Bike oder In-Competition oder was immer, Fueling, ist das Carboloading.
Ja, und voll.
Das finde ich halt, ist wieder geil zu machen über 80er-Getränk.
Ja.
Also das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich trinke halt irgendwie 2-3 Flaschen Power Cup am Tag vorher, einfach weil es ein Ratio ist, was passt. Ich krieg's gut rein. Also,
ja.
Und so kann ich die Speicher halt voll machen, weil am Ende zählt halt erstmal, was am Muskelglykogen da ist.
Und das ist halt die Hauptsache. Genau, das ist ein Joker, den kannst du halt immer verwenden. Ne? Also, selbst wenn du es halt immer im Rennen selber nicht runterkriegst, das hast du gerade Overview, was auch immer, ne? Oder du hast halt Gravel-Rennen genug gerade zu tun, als gerade zur Flasche zu greifen. Der Speicher ist immer da und den solltest du
beim Halbmarathon. Ich habe am Tag vorher habe ich mir halt dann 3 Flaschen Power Cup reingezimmert. Am Morgen vorher habe ich nicht mehr viel gegessen, weil das Ding fing früh an.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich war ein bisschen nervös. Das heißt, da ging nicht viel rein. Ne? Also ich bin da mit vollen Speichern und habe dann relativ schnell angefangen, irgendwie auch Gels zu nehmen. Also vorm Start schon eins, aber das Wichtigste war das Carboloading am Tag vorher.
Wir haben ja letzte Folge auch schon gesagt, wenn du das Carboloading gut gemacht hast, ein Gel oder zwei zuführst, dann bist du auch safe mit den Speichern. Da liegt es nicht an den Speichern mehr bei Stunde 20 Belastungszeit.
Ja. Bei Gravel-Rennen ist es was anderes, aber auch da, glaube ich, die Leute müssen auch versuchen, nicht nur diese Sports Nutrition innerhalb der sportlichen Aktivität zu nutzen, sondern auch drumherum als ergänzende Produkte. Und da kannst du einen Unterschied machen, vor allem im Loading.
Weißt du, wo du auch richtig viel Unterschied machen kannst?
Wo?
Wie hart du auf dem Gaspedal stehst im Rennen. Ja. So, ob das wirklich zielführend ist.
Ja gut, das ist nochmal, willst du jetzt hier direkt mal die nächste Superfolge aufnehmen? Also das ist natürlich
da noch sehr, sehr... Da holst du richtig viele Gels und Carbs und 100 Grams raus, wenn du halt jede Attacke hier und dann nochmal aus der Kurve da und nochmal im Gegenwind so.
Ja. Kannst du auch viel lernen. Aber das machen wir nochmal separat. Das ist wahrscheinlich schwierig für eine Podcast-Folge, aber kann man sich auf YouTube immer gut angucken.
Münster-Giro bei mir, 100 Watt mehr, wenn ich im Wind gefahren bin, nach meinem Desaster, habt ihr wahrscheinlich dann jetzt im Video schon gesehen, versus im Feld chillen.
Auch nochmal ein berechtigter Hinweis.
Ja.
Haben wir noch was zu sagen zum Stop-Over-Fueling-Thema?
Ich glaube nicht, wir sind durch.
Wir sind durch.
Über Länge.
So, ich will jetzt von allen nur noch hören, 120, 130 Gramm, okay, 180 Gramm, haltet euch ein bisschen davon fern und traue auch noch nicht so ganz, dass das wirklich aufgenommen wurde.
Nur wenn du passionierter Kotzer bist.
Ja, wenn du passionierter Kotzer bist, kannst du es probieren. Zimmer dir die Gels rein. Die melden sich dann. Und das ist auch teuer.
Das ist richtig teuer. Das ist auch
vor allem,
das ist richtig teuer.
Vor allem, wenn du die Produkte nimmst, die Gustav Iden und Christian Blumenfeld nehmen, dann kotzt du ja immer 4,50 Euro aus. Mindestens.
Yep. Oh nein, und der gute Pudding auch dazu. Der Vika-Pudding, nein.
Du überlegen, was du da an Geld auf die Straße schmeißt.
Jedes Mal so ein Fünfer hingekotzt.
Oh shit, ja.
Gut, okay. Das war das Wort zum...
Besser wird sie mehr.
Das war das Wort zum Samstag.
Wieder mal vielen Dank fürs Zuhören, Leute.
Ja, dankeschön.
Und wir hören uns dann der Woche drauf, wenn wir es weiter so
machen. Wir. Genau, check die Gravel-WM. Ab heute geht's los. Heute, morgen und feiert Rose an für vielleicht eine geile Platzierung.
Das wäre top. Okay. Macht's gut. Ciao.
Tschö.